Mein Name ist Jürgen Pidi Blut. Herzlich willkommen zur Fortsetzung der epischen Reise aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Die Staffel 5 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, verspricht eine weitere fesselnde Retro-Reise voller unvergesslicher Momente. Taucht erneut ein in 6 Jahrzehnte der faszinierenden Welt des Fußballs, Lifestyles, Business, Reisens, Zeitgeschehens und natürlich der Musik. Es gibt eine Kollektion der schönsten Erinnerungen und auch Bonustracks mit Famous Bars, Cocktails, Rock'n'Roll und klangvollen Beats als Herzschlag vieler Episoden und auch Überraschungen rund um den Fußball. Nach meinem emotionalen Abschied vom Profifußball gibt es auch einen Blick auf die herausfordernden Aufgaben der Gegenwart. Diese Reise verspricht Emotionen, Überraschungen und unvergessliche Geschichten. Let's go auf eine Reise voller Abenteuer und Nostalgie. Jetzt wird die Podcast-Retro-Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, fortgesetzt mit Episode 65. Weiter geht es hier mit Folge 27 und dem Titel Lifestyle in den 1990er Jahren, Umbruch, Aufruf, Neuanfang. Die 1990er Jahre boten eine faszinierende Mischung aus Retro-Charme und innovativen Trends. Beruflich war ich wieder auf der Erfolgsspur, was zu einer Zeit des Aufbruchs und des Optimismus führte. Auch privat lief es rund, denn ich war wieder auf dem Markt und konnte neue Begegnungen und Möglichkeiten erkunden. Folge 28 heißt dann Lifestyle in den 1990er Jahren zwischen Hollywood-Glanz und Disney-Zauber. Hier geht es nun noch einmal um die Reise mit dem Wohnmobil durch die USA vom Pazifik an den Atlantik. Eine sehr spannende Expedition und ein sehr inspirierendes Abenteuer, das mir auch den Lifestyle in der neuen Welt näher brachte. Dabei standen auch Hollywood und Disneyland auf dem Programm. Und mit Folge 29 und dem Titel Lifestyle in den 1990er Jahren von Bankern und Beamten, die strategische Planung eines Landhotels, wird diese Episode fortgesetzt. Noch einmal eine Retrospektive auf meinen Ausflug in die Planung eines Landhotels und der Ritt durch die Instanzen bei den Staatsdienern mit den feinen Gespür für bürokratische Feinheiten und den bornierten Bankfuzis mit den Scheuklappenkompetenzen. Aber es war auch ein Abenteuer, weil man mit emotionslosen und bornierten Kreaturen zu tun hatte. Mit diesem Blick zurück auf die unvergessliche Tour vom Pazifik zum Atlantik und der Planung meines Landhotels schließe ich diese Episode ab. Ein Weg voller Inspiration und Erfüllung. Einfach reinhören und viel Vergnügen beim Rückblick auf vergangene Zeiten.
Die gesamte chronologische Zeitreise ist zu hören in den Staffeln 1 bis 4 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war.
Lifestyle in den 1990er Jahren, Umbruch, Aufbruch, Neuanfang.
Die 1990er Jahre waren eine Ära des Wandels und der kulturellen Vielfalt, die den Lebensstil dieser Zeit maßgeblich prägten. Von der Explosion der Popkultur bis hin zu technologischen Fortschritten boten die 90er Jahre eine faszinierende Mischung aus Retro-Charme und innovativen Trends. Der Lifestyle dieser Zeit war bestimmt von einem Mix aus rebellischem Geist und optimistischer Aufbruchsstimmung. Die Mode spiegelte diese Vielfalt wider, von den kantigen Silhouetten der Grunge-Bewegung bis hin zu den knalligen Farben und futuristischen Looks des Techno-Styles. Die Jugendkultur erlebte eine Blütezeit, angetrieben von der aufkommenden Popularität von Hip-Hop, Rave und Alternative-Rock. Eine zentrale Rolle im Lebensstil der 90er Jahre spielten dabei ikonische Künstler wie Nirvana, Tupac Shakur, Britney Spears und die Spice Girls, die die Charts dominierten. Allerdings nicht für mich. Das war mir dann doch alles zu gruselig. Ich fand mich eher in anderen Genres wieder und bevorzugte zeitlosen Rock'n'Roll, Blues und R&B-Klassiker oder die rockigen Beats. Trotzdem genoss ich die Energie und den Optimismus dieser Ära und konnte die Dynamik und Vielfalt der Zeit durchaus schätzen und letztendlich war es für mich wichtig, authentisch zu bleiben und meinen eigenen Weg zu gehen, auch wenn dieser nicht immer im Einklang mit den Trends der Zeit stand. Im Jahr 1990 ereigneten sich für mich zwei bedeutende Ereignisse, die mein Leben nachhaltig prägten. Zum einen trennte ich mich wieder von meiner zweiten Ehefrau, was eine Zeit des Umbruchs und der persönlichen Neuausrichtung mit sich brachte. Zum anderen kehrten die legendären Rolling Stones erneut ins Niedersachsenstadion zurück, ein Ereignis von unvergleichlicher Bedeutung für mich. Welches der beiden Ereignisse letztendlich bemerkenswerter war, bleibt wohl eine Frage der Perspektive. Beruflich befand ich mich wieder auf der Erfolgsspur, was zu einer Zeit des Aufbruchs und des Optimismus führte. Auch privat lief es rund, denn ich war wieder auf dem Markt und konnte neue Begegnungen und Möglichkeiten erkunden.
Hier nun ein Ausschnitt aus Staffel 2, Episode 21, Folge 16.
Das Jahr 1990 begann mit einer guten und einer schlechten Meldung. Die Rolling Stones hatten für das Frühjahr wieder einen Gig im Niedersachsenstadion angekündigt. Meine Ehefrau und ich, wir haben uns wieder getrennt. Welches jetzt die gute und welches die schlechte Nachricht ist, möchte ich hier aus Neutralitätsgründen nicht weiter kommentieren. Das mit der Ehe hat nun wieder einmal nicht geklappt. Ich war wohl zur damaligen Zeit irgendwie noch nicht geschaffen für die Monotonie der Monogamie, hat dann irgendwie nicht mehr gepasst. Da jetzt weiter drüber zu philosophieren ist müßig. Wir gingen nun wieder getrennte Wege, zumal ich ja sowieso die meiste Zeit nicht in Hannover war. Dadurch änderte sich für mich auch nicht grundlegend etwas. Aber kaum war ich wieder auf dem Markt, bekam ich wieder Spaß, auch am Fußball. Zunächst gab es dann aber im Mai 1990 wieder ein Ereignis, auf das ich mich richtig freuen konnte. The Rolling Stones kamen wieder für zwei Shows ins Niedersachsenstadion. Und da musste ich natürlich wieder dabei sein. Denn es gab Prophezeiungen, dass die Urban Jungle Tour vielleicht die letzte sein könnte. Jedenfalls mutmaßte das ein Beitrag in den Tagesthemen der ARD vom 23. Mai 1990 mit der Begründung, die Herren wären jetzt ja schon 25 Jahre unterwegs und betagter, genau wie das Publikum inzwischen auch.
Wenn die Stones schon vor 25 Jahren The Last Time besungen haben, diesmal könnte es wirklich das letzte Mal sein. Vorhang auf also für Mick Jagger und Co. German Television proudly presents The Rolling Stones.
Das war vor nunmehr über 30 Jahren. Ja, ich war auch schon über 42 Jahre, hatte mir aber sicherheitshalber eine jüngere Begleitung mitgenommen. Und wie vor 8 Jahren ging die Post wieder ab, eben, Start Me Up, so begann die Show. Und die alten Herren boten alles, was sie drauf hatten. Wieder 25 Stücke mit I Can't Get No Satisfaction als finale Zugabe. Und wieder einfach nur Gänsehaut und ein Feeling in mir, dass Rock'n'Roll einfach keine Musik ist, sondern ein Lebensgefühl. Das ist Energie pur, und das präsentiert von so alten Herren. Als sie von der Bühne gingen und wir dann das Stadion verließen, war mir klar, wir haben uns bestimmt noch nicht das letzte Mal gesehen und gehört. Da wird es noch sehr viele dieser Momente geben. Und mir war auch klar, wir werden zusammen alt, aber noch nicht jetzt. Allerdings war die Konkurrenz in der Kategorie, geschiedene mit 40er groß, und es fand ein harter Wettbewerb um die jungen Dinger statt. Nun hatte ich dort aber doch gewisse Vorteile, denn ich war zweimal geschieden, war ehemaliger Skilehrer und ehemals Deutschlands nördlichster Diskjockey. Also, damit hatte ich die meisten aus dem Feld geräumt. Den Rest musste man dann durch Umstyling und Aufstyling erreichen. Meinen Porsche konnte ich ja leider nicht mehr ins Feld führen. Aber ich hatte noch meine Dachgeschosswohnung, die bei Carl Chen immer als Jungfrauenfalle bezeichnet wurde. Ein vollkommen überbewerteter Begriff. Das Leben eines Junggesellen, der so langsam auch auf die 50 zuging, war kein Zuckerschlecken. Und die jungen Begleiterinnen wurden auch immer anspruchsvoller und wenn es ganz hart kam, dann Kultur mit Vernissagen, Oper und Theater, statt naja, Drugs and Rock'n'Roll. Um Missverständnissen vorzubeugen, Ich war beileibe kein Kunstbanause, besaß und besitze auch noch selbst drei Originaldrucke des hannoverschen Künstlers W.P. Eberhard Eggers, des modernen fantastischen Realismus, hatte in meiner Wohnung ebenso drei Grafikdrucke von Friedensreich 100 Wasser, die ich ebenfalls noch besitze. Darüber hinaus bin ich glühender Anhänger der Pop-Art und Künstlern wie Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Kies Hering, Klaas Oldenburg, deren Werke ich auch im Museum of Modern Art in New York City gesehen habe. Dazu gehörten aber auch weibliche Künstlerinnen wie Eveline Axel und insbesondere Nikita Sengfall, deren Nanas ja auch in Hannover stehen. Bei Theater wird es da schon diversifizierter. Komödien und leichte Kost geht schon. Klassiker tat ich mich in der Schule schon schwer, bis auf Götz von Berlichingen, und Oper, wenn überhaupt, dann nur Tommy von The Who. Für 1990 stand in den Sommerferien dann noch eine große Planung an, nämlich eine USA-Reise mit dem Wohnmobil von der Westküste an die Ostküste, einmal quer durch das ganze Land. Diese Tour wollte ich mit Mirko unternehmen und einem Freund und Klassenkameraden von ihm. Ein echtes Abenteuer und Planungsaufgabe. Das war nun auch etwas, was man nicht so einfach jeden Tag unternimmt. Aber davor stand erst einmal meine Auditierung in Osnabrück an. Ich war nun 3 Wochen dort, jedenfalls von Montag bis Freitag. Die Kollegen kannte ich ja inzwischen alle ganz gut, so dass die Zusammenarbeit auch sehr geschmeidig lief. Das Ganze wurde den Leuten dort auch als das angekündigt, was es war, dass ich mich einfach in allen Abteilungen und in allen Prozessen, außer der Technik natürlich, einmal umsehen und mit den Leuten gemeinsam untersuchen sollte, was besser bzw. effektiver und effizienter zu gestalten wäre und dieses der Geschäftsleitung dann als Aufgabe zu präsentieren. Und so ging es dann nach einem vorher festgelegten Zeit- und Ablaufplan vonstatten. Die Mitarbeit des Personals war sehr gut, weil dort auch bereits die eine oder andere Idee für Verbesserungen und Veränderungen sowieso schon länger vorhanden war. Es bestand nun die Aufgabe, dieses alles auf Umsetzbarkeit und Verknüpfung zu anderen Prozessen zu prüfen. Das betraf sowohl den operativen Bereich wie Disposition und Abfertigung, aber auch die administrativen Bereiche für Abrechnung und Rechnungswesen. Nun war da im Unternehmen auch noch Friedel, der ältere Bruder des Alten und Mitgesellschafter. Er war hauptsächlich für den technischen Bereich und den technischen Einkauf zuständig und hatte mit dem rein speditionellen kaum etwas zu tun. Der saß hauptsächlich in seinem Büro und war auch nicht oft im Betrieb unterwegs. Wir hatten auch selbst so nichts miteinander zu tun, aber ich hatte mich das eine oder andere Mal, wenn ich in Osnabrück war, schon mit ihm unterhalten. Eines Tages nun, während meiner Zeit dort, sprach er mich so auf dem Flur vertraulich an.
Komm mal mit in mein Büro, ich muss mich mal mit dir unterhalten.
Und da fragte er mich dann.
Sag mal, was machst du hier eigentlich? Mir sagt ja niemand etwas. Was läuft hier im Betrieb eigentlich?
Das war dann eine peinliche Situation. Ich wusste nun nicht, was ich erzählen sollte, also entschloss ich mich, die Auskunft auf das Wesentliche zu beschränken und habe erklärt, dass ich eben, um besser alles kennenzulernen, mich einfach hier mal umschauen soll. Damit war er dann auch beruhigt und meinte dann noch, dass ich, wenn ich etwas feststelle, ihm das dann auch sagen sollte, was ich ihm dann auch so bestätigte. So war ich erst einmal raus aus dieser Nummer. Naja, so ist das in Familienunternehmen, muss man aufpassen, dass man sich da nicht zwischen die Stühle setzt. Während der Woche in Osnabrück war ich im Hotel am Rande der Innenstadt. Nun hat Osnabrück auch eine sehr urige Altstadt, mit netten Kneipen und Lokalen, wo ich dann abends auch schon einmal hinging, manchmal auch mit Kollegen aus dem Büro. Dort habe ich dann an einem Abend auch eine sehr attraktive Friseurmeisterin kennengelernt, die einen eigenen Salon in Osnabrück hatte mit einer durchweg gehobenen Kundenklientel. Sie war so Mitte 30, rotbraune Haare, war ebenfalls geschieden und hatte eine 12-jährige Tochter. Wir haben uns an dem Abend sehr nett unterhalten und uns dann für die nächste Woche mal wieder verabredet. Nun kannte sie auch meinen Alten, weil er bei ihr in unmittelbarer Nähe wohnte. Und so wurde meine Zeit in Osnabrück noch interessanter. Die nächste Woche haben wir uns dann tatsächlich wieder getroffen, waren zusammen etwas essen und dann noch in der Altstadt. Wir verabredeten so dann, dass ich auch einmal ein Wochenende in Osnabrück bleiben würde und sie mir dann die Umgebung in der dortigen Region zeigen kann. So geschah es auch. Ich blieb dann einmal ein Wochenende dort im Hotel und wir fuhren mit ihrem Sportcabrio offen durch die Gegend. War ja eine sehr idyllische Landschaft dort mit Wiehengebirge und Teutoburger Wald. Viele Staatsbäder in der Nähe, mit Bad Essen, Bad Iburg, Bad Rotenfelde, Badla. So hatten wir 2 wundervolle Tage in einer wundervollen Natur und mit wundervollen Eindrücken. Das Ganze war dann schon so romantisch, dass man sich einfach näher kommen musste. Wie in diesen Rosamunde Pilcher-Romanen und Filmen. Alles vorhanden. Attraktive, rotbraune Dame, wunderschöne Landschaften, Sonnenschein und blauer Himmel, ein Cabrio und dazu ein Smarter Boy in den besten Jahren. Das konnte ja gar nicht anders ausgehen. Und so kam es dann natürlich auch zu weiteren Treffen. Allerdings kam dann irgendwann der Alte aus dem Urlaub zurück. Ich hatte inzwischen alles für ihn zusammengetragen und ausgearbeitet. Wir setzten uns dann zusammen und gingen alles durch. Angefangen damit, dass ich zu der Erkenntnis gekommen war, man sollte sich von einem Geschäft trennen, weil es nicht nur kaum ertragreich ist, sondern auch noch andere Abläufe behindert. Eine Entscheidung, die in einer Spedition nicht immer leicht zu treffen ist. Dafür bestand aber die Aussicht, dass die frei werdenden Kapazitäten durch die Möglichkeit der Erweiterung des Geschäfts mit einem anderen Großkunden durchaus wertschöpfender eingesetzt werden können. Diese Möglichkeit hatte der Vertriebler des Unternehmens bereits eruiert, sodass nur noch das Go erfolgen musste. Neben einigen weiteren organisatorischen Vorschlägen war der Alte mit fast allem einverstanden und sah so auch seine Aufgabe in der Prozesssteuerung durchaus als verbessert an, was insgesamt meiner Arbeit dort einen guten Stempel aufsetzte. Somit war nun meine Arbeit in Osnabrück zunächst erfolgreich abgeschlossen und ich konnte mich nun auf meinen bevorstehenden Urlaub konzentrieren. Dieser wird 5 Wochen dauern, was aber mit allen Beteiligten abgesprochen war. Das bedeutete nun auch, dass ich mich von meiner Friseurmeisterin nunmehr auch zunächst für mindestens 5 Wochen wieder verabschieden musste.
Mit dem Gefühl der Freiheit und Unabhängigkeit ging es zurück in die Welt des Single-Daseins. Lifestyle in den 1990er Jahren zwischen Hollywood-Glanz und Disney-Zauber.
In einem positiven Umfeld konnte ich dann auch einen weiteren Plan in Angriff nehmen, die Reise mit dem Wohnmobil durch die USA, vom Pazifik an den Atlantik. Diese spannende Expedition versprach Abenteuer und neue Erfahrungen, die meinen Horizont erweitern würden und mir den Lifestyle in der neuen Welt näher bringen wird. Alles schien in diesem Moment in Bewegung zu sein und ich freute mich auf die Herausforderungen und Entdeckungen, die vor mir lagen.
Dazu nun ein weiterer Ausschnitt aus Staffel 2, Episode 21, Folge 17, mit Rent McNally durch die USA.
Unsere Tour mit dem Wohnmobil quer durch die USA musste natürlich generalstabsmäßig geplant werden. Dafür setzten Mirko und ich uns dann in Hannover zusammen. Navigationsgeräte gab es ja so noch nicht, deshalb war das wichtigste Utensil zur Routenplanung der Rent McNally Route Atlas. Dort legten wir zunächst die Route fest. Es galt von Los Angeles bis nach New York City innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters zu kommen. Für den Trip hatten wir 25 Tage Zeit. Zunächst mussten die einzelnen Etappen eingeteilt werden. Dazu gehörte auch, dass dort jeweils entsprechende Campingplätze vorhanden waren. Es gab da die Campingplätze in den Stateparks und National Forests, die aber meistens nur über Toiletten, Duschen und Stromanschluss verfügten. Mehr Access gab es da dann auf den privaten Campgrounds wie zum Beispiel von KOE. Dort gab es alle Anschlüsse für Wasser und Dampf, Waschmaschinen und Supermarkt. Aber alle Stellplätze waren natürlich mit dem obligatorischen Grillplatz mit Tischen und Sitzbänken ausgerüstet. Die staatlichen Plätze kosteten nur ein paar Dollar pro Nacht, wo es meistens sogar noch Selbstservice war. Die privaten dagegen waren schon teurere, lagen dafür aber nicht in idyllischen Gegenden, sondern meistens direkt an oder in der Nähe der Highways. Da ich ja auch der einzige Fahrer war, dürften die einzelnen Streckenabschnitte auch nicht zu lang sein und an landschaftlich und sehenswert besonderen Stellen wollten wir dann auch mindestens 2 Nächte verbringen. Das alles galt es also zu berücksichtigen. Und so sollte uns dann die Strecke von Kalifornien über Nevada, Arizona, mit Four Corners, Colorado, Kansas, Missouri, Illinois, Indiana, Kentucky, West Virginia, Washington DC, Maryland, Pennsylvania, New Jersey bis New York City führen. Wichtig war in jedem Fall eine Auslandskrankenversicherung für die Reise. Das Wohnmobil hatte ich von Deutschland aus gebucht auf One-Way-Basis. Es galt natürlich auch, nicht zu viel Gepäck mitzunehmen, da ja in so einem Wohnmobil die Lagerkapazitäten begrenzt waren. Wir hatten ja die Möglichkeit, unterwegs auch zu waschen. Ansonsten galt es, sich ausführlich über die einschlägigen Reiseführer zu informieren, was auch den Kids als Lektüre aufgegeben wurde. Ich hatte ja dabei eben auch noch die Verantwortung für zwei 16-jährige Jungs, die ich erst einmal gut durch das Land bringen musste und auch dann wieder nach Hause. Zum Abschluss der Reise war dann ja noch eine Woche in Braintree bei Peter vorgesehen mit Rückflug ab Boston. Nachdem dann alle Planungen endlich abgeschlossen waren, ging es tatsächlich los. Zunächst Flug mit Lufthansa ab Hannover nach Frankfurt. Und von Frankfurt sollten wir nach Chicago und von dort weiter nach LA. In Frankfurt gab es dann Probleme mit dem Flug nach Chicago, der hatte erhebliche Verspätung, so dass wir wohl unseren Anschluss nach LA nicht mehr bekommen hätten. Also wurden wir umgebucht nach New York Kennedy Airport. Nun musste natürlich unser Gepäck auch von dem Chicago-Flug auf den JFK-Flug gebracht werden. Die am Counter sagten zwar, das wird schon irgendwie klappen, aber man hatte trotzdem ein recht komisches Gefühl. Jetzt ging es also erst einmal nach JFK, aber auch dieser Flug ging erst verspätet ab. Die Umsteigezeit in JFK war auch recht kurz. Unterwegs dann im Flieger stand ich im ständigen Kontakt mit den FlugbegleiterInnen, wegen des Weiterfluges ab JFK. So langsam stand wohl auch fest, dass wir den Direktflug JFK nach LA nicht mehr bekommen können. Man sagte mir dann, dass wir automatisch auf einen anderen Flug umgebucht werden und mit uns nach Ankunft in JFK Kontakt aufgenommen wird. Und so war es dann auch. In der Empfangshalle vor den Einreiseschaltern stand eine Tafel mit den Passagieren, die sich am Schalter der Luftfahrtgesellschaft, ich glaube es war United Airlines, melden sollten. Jetzt mussten wir erst Immigration-Zeremonie machen, dann Gepäck holen, was tatsächlich da war, dann Zoll und dann das Gepäck eigentlich wieder auf ein Band legen, wo es für den Weiterflug übernommen wird. Bei Einreise in die USA erfolgt Immigration und Zoll immer am ersten Flughafen. Das ging mit unserem Gepäck aber so nicht, weil wir ja noch gar nicht einen Weiterflug kannten und die Gepäckstücke somit nicht richtig gelabelt waren. Wir also nun zum Infoschalter von United. Dort hatte man uns schon erwartet, war alles vorbereitet. Wir waren umgebucht auf einen Flug nach Cleveland, Ohio und dann von dort nach LA. Das Gepäck wurde dann direkt am Schalter eingecheckt. Nun also Gate suchen, war natürlich am anderen Ende. Kamen gerade noch rechtzeitig, bevor dicht gemacht wurde. Nun Flug JFK nach Cleveland. Dort dann Umstieg in die Maschine nach LA, dann noch einmal weitere 5 Stunden bis Los Angeles. Da sollten wir ja abgeholt werden. Nun war nicht klar, ob die dort informiert waren, dass wir später und mit einem anderen Flug kommen. Wieder also Ungewissheit. Dann Ankunft LA, Gepäck geholt, war auch wieder da, dann in die Ankunftshalle und dort stand tatsächlich ein Abholer mit einem Schild und unseren Namen. Der sagte uns, dass man immer darauf eingestellt ist, dass Gäste später kommen. Passiert sehr häufig hier und ist durchorganisiert. Das Büro des Veranstalters ruft vor Ankunft die Fluggesellschaften an und erkundigt sich, ob die Gäste auf dem Flug sind bzw. auf welchen Flug die umgebucht wurden. Also hat dann doch zum Schluss noch alles geklappt, wenn auch mit ein paar Stunden Verspätung in LA angekommen. Der Driver brachte uns jetzt zunächst zu einem Hotel in Anaheim und wird uns dann am nächsten Morgen dort abholen und direkt zur Mietwagenstation bringen. Jetzt konnten wir erst einmal entspannen. Am nächsten Morgen dann abgeholt und zur Mietwagenstation gefahren. Es erfolgte nun eine sehr gründliche Einweisung für das Wohnmobil. Das Wohnmobil war ein 28 Feet Size auf Basis Ford Transit mit 4 Schlafplätzen und Alkoven, Küchenzeile, Propankochstelle, Toilette und Dusche. Das wurde nun für 25 Tage unser Zuhause. Vollautomatik, noch fast neu, hatte nur ein paar hundert Meilen auf dem Tacho. Naja, wenn wir in New York City ankommen, werden es ein paar tausend mehr sein. Nun bin ich bisher noch nie Automatik gefahren und auch noch nie auf Amerikas Straßen Auto gefahren. Aber jetzt galt es. Die Straßen waren ja alle sehr breit, das ging schon mal. Dann ging es darum, folgende Besonderheiten zu beachten. Die Ampeln hingen meistens über der Kreuzung oder hinter der Kreuzung. An den meisten Kreuzungen dürfte man auch bei Rot rechts abbiegen, aber auf den Querverkehr achten. Ansonsten war die Beschilderung an den meisten größeren Straßen eigentlich sehr gut und meistens auch sehr groß. Wichtig war, dass man sich irgendwie an die Geschwindigkeiten hielt, denn das konnte sonst recht teuer werden. Und bei Schoolbuses anhalten, sehr wichtig, denn da war immer ein Cop in der Nähe. Durch die allgemeinen Geschwindigkeitsbegrenzungen floss der Verkehr auch fast gleichmäßig und war bei weitem nicht so hektisch wie in Deutschland. Nun war der Großraum LA eines der größten Autoverkehrsballungsgebiete der USA. Die Highways und Interstate waren teilweise zwölfspurig. Man dürfte nur nicht in die Rush-Hour geraten, dann ging teilweise gar nichts mehr. Nach der Übernahme des Fahrzeuges suchten wir uns erst einmal einen Supermarkt zum Einkaufen von Lebensmitteln und Getränken. Alles, was man so brauchte, Cerealien zum Frühstück, Milch, Eier, Bacon, Cook, Water, amerikanisches Brot, Butter, Kaffee, Soat Aufschnitt und Corned Beef und natürlich saftige Steaks und Burger Patties und Grillkohle, aber auch Obst und Salate. Das war dann schon mal die Grundausstattung. Alles, was wir sonst noch brauchten, konnten wir überall jederzeit einkaufen. Weiter ging es dann zu unserem ersten Campingplatz. Der lag südlich von LA an der Interstate 5 direkt an der Pazifikküste. Hier wollten wir zunächst 3 Nächte verbringen, um uns zu akklimatisieren und von hier aus zunächst Exkursionen nach LA machen. Der Campground lag auf halbem Weg nach San Diego an der San Onofre State Beach.
Die USA-Reise mit dem Wohnmobil begann mit einem Gefühl der Abenteuerlust und der Freiheit.
Und wir waren nun ja auch in Hollywood. Diese Zeit war eine bedeutende Zeit für die Filmstudios in Hollywood, die von einer Vielzahl ikonischer Filme geprägt war. Während dieser Zeit erlebte die Filmindustrie einen Boom, der von einem Mix aus kommerziellem Erfolg und kreativer Innovation angetrieben wurde. Es war eine goldene Ära für die Filmstudios, die auch von erfolgreichen Filmen, technologischer Innovationen und einer breiten Akzeptanz des Mediums Film mitbestimmt war. Die Spuren dieser Ära sind bis heute in der Filmindustrie spürbar und haben das Kino nachhaltig geprägt. Und auch Disneyland war ein magischer Höhepunkt zu Beginn unserer Reise durch die USA, wo wir in die zauberhafte Welt der Disney-Fantasie eintauchen konnten.
Auch hierzu noch ein Ausschnitt aus Staffel 2, Episode 21, Folge 17.
Am nächsten Tag, nachdem die morgendliche Rush-Hour vorüber war, ging es auf die Interstate 5 Richtung Norden nach Universal City in der Nähe von Burbank zu den Universal Studios. Dort haben wir dann eine Studiotour gemacht, mit Filmsets und Kulissen wie Courthouse Square aus Zurück in die Zukunft, das Haus aus Psycho, Weißer Hai und die Simulation eines Erdbebens. Ebenso war Kid aus Knight Rider eine Attraktion, sowie viele Backlot-Fassaden und Häuserkulissen aus verschiedenen Filmen und Serien. Danach noch eine Runde nach Hollywood und Hollywood Boulevard, Chinese Theatre und Walk of Fame. Das Ganze natürlich alles ausführlich abfotografiert. Ein Muss, der Blick auf Hollywoodland und den berühmten Schriftzug. Ein sehr interessanter und unterhaltsamer Tag dort, mit vielen unvergesslichen Eindrücken. Das war der richtige Einstieg in eine solche USA-Tour. Dann zurück nach San Onofre und am nächsten Tag dann nach Anaheim zum Disneyland. Das ist ja das Original der Disney Parks. Nun hatte ich mit Mirko ja schon Disney World in Florida erlebt. Hier in Anaheim war es eigentlich dann alles parallel. Wir machten dann auch so ähnliche Rides, wie in Florida. Auch wenn es ja für Mirko und mich nun schon alles irgendwie bekannt war, so war es trotzdem ein erneutes Erlebnis. Damit endete nun aber unser Aufenthalt in LA und am nächsten Morgen brachen wir dann auf zu unserer USA-Durchquerung.
Im Kapitel Reisen gibt es dann demnächst hierzu auch noch weitere, sehr spannende und interessante Erlebnisschilderungen dieser Tour. Lifestyle in den 1990er Jahren, von Bankern und Beamten, die strategische Planung eines Landhotels.
Wirtschaftlich erlebten die 90er Jahre einen starken Aufschwung, angetrieben von der Digitalisierung und der Entstehung neuer Industrien wie der Informationstechnologie. Unternehmen wie Microsoft, Apple und Amazon wurden zu globalen Giganten und prägten das Bild der 90er Jahre Wirtschaft. Gleichzeitig rückten gesellschaftliche Themen wie Umweltschutz, Gleichberechtigung und Multikulturalismus verstärkt ins öffentliche Bewusstsein und führten zu Debatten und politischen Veränderungen. Auch in Deutschland spiegelten sich diese Entwicklungen wieder, besonders nach der Wiedervereinigung im Jahr 1990. Die 90er Jahre waren eine Zeit des technologischen Fortschritts und der Globalisierung, die sich auch in Deutschland bemerkbar machten. Für mich waren die 1990er Jahre auch die Zeit des beruflichen Umbruchs. Es begann damit, dass ich durch eine persönliche Beziehung und eine damit verbundene Investition in ein Grundstück mit Restaurant, ich dann auch die Chance sah, mich selbstständig zu machen, und zwar mit der Planung eines Landhotels. Hintergrund hierfür war unter anderem der Zuschlag für Hannover zur Ausrichtung der Weltausstellung Expo 2000.
Deshalb hierzu nun noch einmal ein Ausschnitt aus Staffel 2, Episode 24, Folge 25.
Inzwischen hatte ich nunmehr bei Norbert im New Orleans mal wieder die Bekanntschaft einer weiteren attraktiven Dame gemacht. Wie sich herausstellte, hatte sie auch ein Restaurant in einem Ortsteil von Burgdorf bei Hannover. Sie arbeitete aber noch zwei Drittel beim Landeskriminalamt Niedersachsen und betrieb das Restaurant dann an drei Tagen in der Woche abends und ganztägig am Wochenende. Der Koch, der dort arbeitete, war ein ehemaliger Kollege von Norbert. Die hatten früher alle einmal zusammen in der Altstadt gearbeitet, auch zusammen mit Karl Chen, womit sich der Kreis wieder schloss und sich zeigte, dass damals in Hannover alles in der Altstadt zusammentraf. Wie es sich dann so entwickelt, wenn man wieder jemanden kennengelernt hat, man verabredete sich mal so zum Essen, dann mal irgendwo auf ein Gläschen und so kam man sich dann auch immer näher. Das ging zunächst immer nur an ihren freien Tagen, aber es setzte dann die übliche Dynamik in so einer Beziehung ein. Und so war ich dann auch schon mal dort im Restaurant und half mit aus, kannte ja Service und Kellnerinnen von Sylt. Besonders am Wochenende waren dort schon diverse Feiern. Es war ja neben der Gaststube auch noch ein großer Clubraum für ca. 100 bis 120 Personen vorhanden. Der Gastraum selbst hatte ca. 60 bis 80 Plätze. So involvierte ich mich dann schon immer mehr dort. Es gab eine gutbürgerliche Speisekarte. Rolf, der Koch, war ein typischer Alleinkoch, aber ein Meister seines Fachs und sehr sensibel in seiner Arbeit. Es wurde alles frisch zubereitet, nichts TK, aus der Tüte oder Convenience. Bratkartoffeln jeden Tag von frisch gekochten Kartoffeln. Für jede Art Fleisch, Rind und Schwein, Wild, Geflügel, Fisch, gab es andere Lieferanten. Gemüse und Salate frisch von einem kleinen Händler. Und da Burgdorf ja auch eine Spargelregion war, gab es zur Spargelzeit natürlich einen heimischen Spargel. Das Restaurant lag im Burgdorfer Ortsteil Beinhorn. Ein Flecken mit ca. 140 Einwohnern, aber damals noch an der vorbeiführenden Bundesstraße 188 gelegen und direkt an der Abfahrt Beinhorn der BAB 37 Hannover nach Celle. Also doch recht verkehrsgünstig mit regen Durchgangsverkehr, zumal die B188 parallel zur BAB 2 verlief und auch als Ausweichstrecke für die schon damals ziemlich überlastete Autobahn galt. Das Anwesen dort war ein ehemaliger landwirtschaftlicher Komplex. Es gab ein Wohnhaus, mit mehreren Wohnungen über zwei Etagen, einen Zwischenbau und die ehemalige Scheune, die zum Restaurant umgebaut war. Das landwirtschaftliche Anwesen war das Elternhaus meiner neuen Bekannten. Durch Erbstreitigkeiten wurde das dann von einem Steuerberater aus Hannover gekauft und nunmehr dann wieder zurückvermietet. Im Zwischenbau befanden sich auch noch vier Fremdenzimmer, die während der Woche überwiegend an Monteure vermietet waren. Nun war und ist Beinhorn durchaus ein prominenter Wohnort. Dort befindet sich nämlich auch das Anwesen von Ernst Albrecht, ehemaliger Ministerpräsident und Justizminister des Landes Niedersachsen, der dort bis zu seinem Tod 2014 mit seiner Frau und früher den fünf Jungen und der Tochter Rüschen gewohnt hat. Heute wohnt Rüschen, Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission und ehemalige Bundesministerin, dort auf dem Anwesen in Beinhorn. Eigentlich ist von damals auch noch ein Deckel mit zwei Kannen Bier offen, die Albrechts mal aus dem Restaurant geholt haben, als bei denen plötzlich Besuch kam, aber ist wohl leider verjährt. In mir begann es angesichts dieser neuen Situation nun wieder anzuarbeiten. Hintergrund war, dass Hannover im Juni 1990 den Zuschlag für die Expo 2000 bekommen hatte. Deutschland rückte damit erstmals seit den Olympischen Spielen 1972 in München wieder durch ein globales Großereignis in den Blickpunkt der Weltöffentlichkeit. Nach den Ankündigungen damals wurden ca. 40 Millionen Besucher aus Deutschland, Europa und aller Welt zur ersten Expo in Deutschland in der bis damals 149 Jahre währenden Geschichte der Weltausstellungen erwartet. Das war natürlich ein gewaltiges wirtschaftliches Potenzial für Tourismus und Hotel- und Gaststättengewerbe. 5 Monate täglich 260.000 Besucher in der Region, so sahen die Voraussagen aus. Da fing ich immer mehr an, mit Zahlen im Kopf zu jonglieren. Und so entwickelte ich einen Plan, den ich dann mit meiner Gastwirtin ausführlich besprochen habe. Der sah wie folgt aus: Ich kaufe das Grundstück, für das es ein Vorkaufsrecht gab, von dem Steuerberater zurück und lasse das Anwesen zu einem Landhotel mit dem bestehenden Restaurant umbauen. Aufgrund der verkehrsgünstigen Lage, insbesondere auch durch die hervorragende Anbindung zum Messegelände in Hannover über die BAB 37 mit der direkten Anschlussstelle, sollte dieses durchaus ökonomisch eine sinnvolle Sache sein. Zudem gab es jährlich mit der CeBIT und der Hannover Messe zwei besucherstarke Messen in Hannover. für die sich so ein Übernachtungsstandort hervorragend eignet. Hinzu kamen dann auch noch die IAA-Nutzfahrzeuge und weitere Leitmessen, die in Hannover stattfanden. Nun wollte ich natürlich diesen Plan umsetzen.
Das gemütliche Landhotel-Konzept sollte niedersächsischen Charme mit modernem Komfort verbinden und eine einladende Atmosphäre für Gäste schaffen.
Als dann begann der Ritt durch die Instanzen bei den Staatsdienern mit dem feinen Gespür für bürokratische Feinheiten und den bornierten Bankfuzis. Freude und Spaß fühlen sich anders an. Das ist dann der Zeitpunkt, wo man sich wünscht, man hätte es mit Menschen zu tun.
Auch hierzu noch einmal ein Ausschnitt aus Staffel 2, Episode 24, Folge 26.
Ich war nun voller Ideen für die Umsetzung des Planes und deshalb begann ich mit Phase 1. Ich kaufte das Grundstück von dem Steuerberater aus Hannover zurück. Ein fairer Deal zu einem günstigen Preis. Dann ging es daran, so einen Umbau zu planen. Dazu habe ich dann mit einem Architektenbüro aus Burgdorf zusammengearbeitet, das auch bereits mehrere Hotels, unter anderem auch ein Designerhotel am Flughafen in Hannover, gebaut hatte. Die ganze Planung ergab dann mit dem Ausbau des Dachgeschosses der Scheune sowie Umbau von Anbau und Wohnhaus einen Hotelbereich mit 25 Zimmern. Dazu ein vollkommen neu gestalteter Eingangs- und Rezeptionsbereich. Integriert wurde darin auch die Neugestaltung des Restaurants mit Clubzimmer und natürlich gehobene Ausstattung. Insgesamt ein sehr stimmiges Konzept, das mich und meine Gastwirtin durchaus begeisterten. Außen sollte das Ganze dann ebenfalls angepasst werden an den Stil eines niedersächsischen Hofes, wobei insbesondere die Frontseite als Blickfang von der Straßenseite aus dienen sollte. Damit war ich nun vollends mit Planung und Umsetzung ausgelastet, so dass ich dann den Alten bat, mich aus dem Vertrag zu entlassen. Der war natürlich nicht sehr begeistert davon, wusste aber auch, dass ich Job und Projekt so auch nicht zusammen ausführen konnte. Wir vereinbarten dann, dass ich ihn aber weiter zunächst als Berater zur Verfügung stehe. So dann kamen wir überein, dass es aus versorgungstechnischen Gründen besser wäre, wenn er das Arbeitsverhältnis kündigt. So konnte ich mich nunmehr dieser sehr anspruchsvollen und fordernden Aufgabe widmen. Zunächst galt es erst einmal, einen Business- und Finanzplan zu entwickeln. Ich informierte mich so auch über den Hotel- und Gaststättenverband, besorgte mir jede Menge betriebswirtschaftliches Informationsmaterial. Dazu informierte ich mich über Branchenkennzahlen und erstellte so einen sehr dezidierten Finanzierungsplan. Insgesamt ergab sich eine Investitionssumme im unteren siebenstelligen Bereich. Nun musste also das Kapital dafür beschafft werden. Zunächst hatte ich dann meine Wohnung in Hannover mit einem sehr guten Aufschlag verkaufen können. Als Zwischenlösung, bis ich dann in eine Wohnung im Umbau einziehen konnte, kaufte ich mir erst einmal eine 1,5-Zimmer-Wohnung in einer Eigentumsanlage mit Schwimmbad und Sauna in Bodfeld. Das Geld aus dem Wohnungsverkauf und weiteres privates Geld sollte dann der Finanzierungsgrundstock sein. Doch das, was bis dahin alles so easy erschien, bekam nun eine ganz andere Dimension. Zuerst ging ich mit meinen Anliegen naturgemäß zu den örtlichen Geldinstituten, legte dort alles vor und erläuterte persönlich das Projekt ausführlich. Es ist schon nicht ganz einfach, da so als Bittsteller solchen bornierten Bankfuzis gegenüber zu sitzen, wohlwissend, dass diese weder die emotionale noch die wertschöpfende Idee, die hinter solch einem Projekt steckt, erfassen können. Diese Verhandlungen zogen sich nun leider sehr zäh hin. Niemand war dort in der Lage, klare, strukturierte Aussagen zu treffen. Immer wieder nur vertröstende und hinauszögernde Auskünfte. Und immer wieder mussten nachgereicht werden. Hinzu kam dann das Problem mit dem Bauamt, Bauvoranfrage, allein da gingen schon ein paar Monate drauf. Auch dort immer wieder Änderungen und Nachbesserungen. Feuerschutz, Parkplätze und so weiter und so weiter. Ich hatte bis dato die Erfahrung, dass es solch eine Bürokratie nur bei der Treuhand, bei den Beamten der DB und bei den Direktoren der ehemaligen VEB oder allenfalls auch noch bei den alten Herren von Hannover 96 gab. Aber hier war es nun noch viel schlimmer. Zu der staatlichen Unterwürfigkeit der Bauamtsmitarbeiter kam dann noch die unerträgliche Arroganz der Banker mit ihrer Scheuklappenkompetenz. Denen fehlte jedwede Fantasie, über ihren vorgegebenen Entscheidungsrahmen hinaus Visionen zu erkennen. Es galt für sie, gemäß ihrer Richtlinien zunächst festzustellen, dass ich keine Branchenerfahrung habe, dass ich Kaufmann war, über ausreichende Erfahrung in betriebswirtschaftlichen und organisatorischen Belangen verfügte, der bereits Umsatzvolumen im hohen siebenstelligen Bereich gemanagt hat, der Betriebsteile erfolgreich restrukturiert hat. Das galt dort in deren eindimensionalem Sichtfeld nicht. So vergingen bereits Monate, ohne überhaupt einen Fortschritt erkennen zu können. Mithin waren im Zeitplan meines Finanzierungsplanes auch bereits 2 Messen in einem Jahr nicht mehr erreichbar, was die Sache nunmehr dann weiter verschlechterte, weil eingeplante Erlöse ausblieben. Privat waren damit die Zukunftsaussichten natürlich auch etwas eingetrübt. So eine Beziehung litt dann auch unter dem Stress, den das Projekt nun mit sich brachte. Es ging ja erst einmal auch um die Gegenwarts- und Problembewältigung. Nächste Stufe dann Antrag auf Baugenehmigung. Wieder so ein Horrortrip. Allein die Vorsprache im Bauamt und die Konfrontation mit den Vorschriften waren für mich wie eine Strafexpedition. Stattdessen, dass man sich in so einer Kleinstadt über eine solche Initiative einer Privatperson freut, die vielleicht nicht gerade sprudelnde Gewerbesteuereinnahmen schafft, aber wenigstens gerade da in Beinhorn das Gemeinwesen aufwertet, so hatte man eigentlich das Gefühl, dass man mit seinem Anliegen dort den Büroschlaf stört und das Ganze für die Mitarbeiter in Arbeit ausarten könnte. Zwar hatte die regionale und lokale Presse durchaus bereits wohlwollend über das Projekt berichtet, doch dann hieß es wieder warten. Ohne Baugenehmigung war dann auch bei Banken und Sparkassen zunächst nichts weiter zu machen. Inzwischen war ich dann auch in Hannover bei einigen Kreditinstituten vorstellig gewesen, bisher aber auch noch ohne positive Entscheidung. Es verging immer mehr Zeit und inzwischen konnte ich mir auch ausrechnen, dass ich aufgrund der ja erforderlichen Umbauzeit voraussichtlich auch die nächsten Messen und damit im Finanzplan eingepreiste Einnahmen nicht mehr erreichen werde. Das waren wesentliche Posten, ohne die ich nunmehr in dem gesamten Projekt ein nicht mehr zu überschauendes Risiko sah. So habe ich dann meiner Gastwirtin meine Entscheidung mitgeteilt, dass ich das Projekt canceln werde. Ich hatte keinen Spaß mehr daran und wollte auch nicht auf unabsehbare Zeit mit den wirtschaftlichen Folgen dieser zeitlichen Verzögerung leben. Deshalb galt das Motto, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ich informierte dann alle Beteiligten. Und wie das so ist in einer solchen Situation, am Ende meldete sich dann doch eine Bank aus Hannover. Die meinten, sie könnten sich unter Umständen eine Finanzierung vorstellen. Da aber für mich eine Perspektive nicht mehr gegeben war, bedankte ich mich freundlich, und das war's dann mit dem Landhotel. Diese ganze Sache hatte dann natürlich auch der Beziehung nicht gerade gut getan. Es ging nun daran, für alle Beteiligten einen sauberen Schnitt zu machen. Zunächst ging es nun um das Grundstück und das Restaurant, das ja weiterhin von ihr betrieben werden sollte. Ich wollte aber das Anwesen nicht weiter behalten. Deshalb galt es nun, einen Käufer zu finden, der das Restaurant weiter an sie verpachtete. Der wurde dann auch zu guten Bedingungen aus ihrem Bekanntenkreis gefunden. So bekam ich wenigstens zunächst meine Einlage aus dem Grundstück mit einem kleinen Aufschlag wieder zurück. Was aber blieb, waren die Kosten für die Architekten, die nicht unerheblich waren, und die Gebühren für die ganzen Anträge. Unterm Strich ging ich dort mit einem Verlust heraus. Dass das Ganze letztlich aber doch die richtige Entscheidung war, stellte sich dann erst Jahre später nach der Expo 2000 heraus. Statt der erhofften 40 Millionen Besucher sind insgesamt nur ganze 18,1 Millionen Besucher gekommen. Wer weiß, wie das sich dann auf die tatsächlichen Zahlen bei den anvisierten Übernachtungen ausgewirkt hätte, da die gesamte Finanzierung im Wesentlichen darauf beruhte.
Der Weg in die Selbstständigkeit ist oft steinig und voller Herausforderungen.
Trotzdem habe ich dann den Weg in die Selbstständigkeit doch noch erfolgreich gehen können, wenn auch mit einem ganz anderen Projekt. Hierüber habe ich unter anderem auch in Staffel 5, Episode 56, Folge 8,
vom Rückschlag zur Selbstständigkeit, ein Weg zum Erfolg in der Logistik,
berichtet.
Weitere Episode der Podcast-Retro-Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, zu Ende. Liebe Freunde der Berge und des Longdrinks, also dann bis zur nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt inspiriert und retro, genießt die Zeit, die Zeitreisen und vielleicht den ein oder anderen Cocktail. Bis bald hier bei der nächsten Episode der Podcast-Retro-Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war. Prost und rockt weiter durch die Zeit.
Yeah. habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.